an der Escola Cecilia Meireles nähe Rio de Janeiro gehört das Feiern zum Unterricht. Die SchülerInnen der 7. Klasse und ihre LehrerInnen stehen im Kreis. In ihren Händen kleine Instrumente. Rasseln, Schellen, Trommeln. Das zunächst etwas leisere Lied beginnt, bis es den Raum füllt. Die Stimmen verschmelzen, werden zu einem Chor. Ich spüre den Rhythmus, in den Bewegungen, im Atem, in den Schritten. Die Hüften wiegen sich hin und her, die Füße stampfen den Takt. Arme heben sich, Zeichen kreisende Bewegungen in die Luft. Sie drehen sich und alles scheint in Bewegung zu sein. Klang, Körper, Gemeinschaft. Maracatu. Der Maracatu ist eine Form der afro-brasilianischen Volkskultur, Musik und Tanz, der einen starken Einfluss afrikanischer Traditionen aufweist und ganz selbstverständlich Teil des Unterrichts ist. Das Klassenzimmer der 7. Klasse ist groß, rechteckig, mit hellen Fliesen und Wänden in einem sanften Rosa. Das Licht fällt durch lilafarbene Gardinen, die die Sonne dämpfen, wenn draußen Blätter gegen das Fenster drücken, als wolle die Natur selbst Teil des Unterrichts sein. An der Decke drehen sich Ventilatoren, die Luft bewegt sich ruhig. Nichts hier wirkt neu oder steril. Es ist ein Raum, der benutzt, gepflegt, immer wieder verändert wurde. Man sieht Spuren von Händen, Löchern, Farben. Zeichen gelebter Zeit. Die Escola Cecilia Meireles hat eine besondere Geschichte. Sie wurde ursprünglich als assoziative Waldorfschule gegründet, aus der Initiative von Familien, die einen eigenen Kindergarten aufbauen wollten. Später ging sie in öffentliche Trägerschaft über. Einige Familien suchten bewusst die Waldorfpädagogik, andere wählten die Schule, weil sie wohnortnah und staatlich ist. Beides trifft sich hier. Die Idee der Waldorfpädagogik und der Alltag einer öffentlichen Schule. Talita Meloni, Lehrerin der 7. Klasse, ergänzt.
Então hoje nós lidamos com uma diversidade muito grande de famílias.
Diese Vielfalt beeinflusst auch, wie diese Menschen mit der Schule umgehen. Der Grad der Beteiligung und Interaktion mit der Schule hängt von diesem Segment ab. Eltern von öffentlichen Schulen, Eltern von Waldorfschulen und Eltern von öffentlichen Waldorfschulen. Wir haben also einen pädagogischen Verein, der hauptsächlich von Familien gebildet wird. Das war eine Errungenschaft und er wird 10 Jahre alt, nicht wahr? Die Aufgabe dieses Vereins besteht darin, Familien, die eine Waldorfschule besuchen möchten, zusammenzubringen, einzuladen und zu versammeln. Sie treten diesem Verein bei und werden so Teil des Gremiums innerhalb der Dreiergemeinschaft, das die Waldorfschulen im Rahmen einer öffentlichen Schule unterstützt und erhält. Auch an öffentlichen Schulen in Brasilien gibt es Gremien und rechtliche Mechanismen für die Beteiligung von Familien. Morgen findet beispielsweise eine Schulratssitzung statt. Ein Gremium, an dem die gesamte Schulgemeinschaft vertreten durch Eltern, Lehrkräfte, MitarbeiterInnen und so weiter teilnimmt. Dabei werden Forderungen und Bedürfnisse vorgebracht, insbesondere solche, die eine Zusammenarbeit mit der Regierung erfordern. Außerdem treffen sich der Verein und der Familienrat, der sehr aktiv und wichtig ist für die Instandhaltung der Räumlichkeiten, die Unterstützung von Bildungsveranstaltungen und so weiter. Jede Klasse hat 2 ElternvertreterInnen, die den Dialog zwischen Lehrkräften und Eltern unterstützen.
Talita Meloni unterrichtet seit 23 Jahren an der Escola Cecilia Meireles. Die Waldorfpädagogik versteht sie als etwas, was mit ihrer Geschichte als Frau, als Brasilianerin und POC verbunden ist. Ein schmaler Weg führt hinauf zu Escola Waldorf Municipal Cecilia Meireles. Er windet sich zwischen dichten Bambus, blühenden Bäumen und alten Natursteinmauern. Oben öffnet sich das Schulgelände, umgeben vom atlantischen Regenwald. Mehrere Gebäude liegen versetzt am Hang, verbunden durch Wege, Treppen und Stege. Einige sind frisch verputzt, andere zeigen treues Ziegelmauerwerk. Holz prägt Fensterrahmen, Geländer und Überdachungen, einfach handwerklich angepasst an die Landschaft. Hier beginnt der Alltag einer öffentlichen Waldorfschule. Beatriz Canela Borges leitet sie und beschreibt ihn als doppelt anspruchsvoll.
Ser uma escola Waldorf pública. Tudo dobra e a questão do...
Wir arbeiten nach Waldorf-Prinzipien, aber innerhalb der Regeln des staatlichen Systems. Das bedeutet, zwei Welten zu verbinden, das staatliche System und die Waldorf-Pädagogik. Wir müssen Formulare, Vorgaben und Bürokratie erfüllen und gleichzeitig Raum schaffen für eine freie, künstlerische Erziehung. Das bedeutet wenig Geld, zu wenig Personal und trotzdem hohe Erwartungen. Viele LehrerInnen haben keine vollständige Ausbildung und Fortbildung können wir kaum bezahlen. Gleichzeitig müssen alle verstehen, dass Waldorf mehr ist als nur Singen und Malen. Es geht um eine Haltung, um echtes pädagogisches Bewusstsein. Viele Kolleginnen haben noch keine Ausbildung in Waldorfpädagogik, aber sie wollen nach ihren Prinzipien arbeiten. Wir versuchen, sie zu begleiten, Fortbildungen zu ermöglichen, doch die Gehälter sind niedrig, die Mittel begrenzt. Oft fehlen gleich mehrere Kolleginnen und wir müssen improvisieren, damit der Unterricht weiterläuft. Das alles kostet Kraft. Und doch versuchen wir, jeden Tag dieser Idee von Bildung gerecht zu werden. Es ist ein täglicher Balanceakt zwischen Idealismus und Realität und manchmal einfach anstrengend.
Então esses são os grandes desafios que a gente tem aí pela frente.
Etwa 25 Kinder sitzen am Holztischen, die über die Jahre ihre Spuren erhalten haben. Eingeritzte Initialen, Klebereste, farbige Flecken. Sie schreiben, blättern, reden leise. Die Lehrerin bewegt sich zwischen ihnen aufmerksam, ruhig. Hier wird gearbeitet und gespielt, gelernt und geatmet. Der Raum ist kein Vollzeitklassenzimmer. Er ist gewachsen, wie eine Collage aus vielen Händen und Jahren. Ein Ort, an dem man spürt, dass Bildung nicht nur vermittelt, sondern gemeinsam gestaltet wird. Wir hören die Stimmen einiger Kinder aus der Klasse.
O que faz especial é os outros aprendimentos além de português, inglês. Assim, eu acho legal canto, trabalhos manuais, circos, teatro, essas coisas.
Eu gosto dessa escola por causa do método de ensino e do ambiente também é muito bom. Árvores e tudo isso eu gosto.
Eu estudei nessa escola a minha vida inteira e eu gosto por causa do ambiente. Eu me sinto relaxado, me sinto mais tranquilo aqui.
Eu gosto dessa escola por causa do ensino diferente e porque todos os meus amigos estão aqui.
Eu gosto dessa escola porque eu também sempre estudei aqui e eu criei muitas memórias, né, boas aqui e também o método de ensino é bem diferente das outras escolas. E eu me sinto bem aqui, porque aqui a gente tem muito mais prática artística, aulas de música, de trabalhos manuais. E também a gente aprende várias técnicas de desenhos e coisas relacionadas.
Eu gosto muito dessa escola porque é um lugar de acolhimento. É um lugar, assim, transformador. A pedagogia é maravilhosa. É incrível.
An den Wänden hängen Schülerarbeiten, auf Leinen gespannt, mit Holzklammern befestigt. Volle Zeichnungen voller Lichtpunkte, Mandalas aus kräftigen Farben, jedes Bild ein kleiner Kosmos. Daneben hängt ein Banner aus Filz, dessen Aufschrift auf eine brasilianische Maracatu-Musikgruppe verweist, umrandet von bunten Stoffblumen. Es ist handgemacht, unregelmäßig, lebendig und trägt den Geist dieser Schule. Das Brasilianische, das Gemeinschaftliche, das Künstlerische. Darunter stehen Regale mit Trommeln, Körben, Tontöpfen und Büchern. Ein stilles Nebeneinander von Dingen, die vom Alltag und von Herkunft erzählen. Der Unterricht folgt dem Prinzip des periodischen Lernens. Wie an vielen Waldorfschulen begleitet eine Lehrkraft die Kinder möglich von der 1. bis zur 5. Klasse. In Brasilien ist die Grundschule anders strukturiert. Ab der 6. Klasse beginnt eine zweite Phase, in der FachlehrerInnen aus dem öffentlichen System hinzukommen. Sie unterrichten neben der Klassenlehrperson in bestimmten Disziplinen und gestalten den zweiten Teil des Vormittags mit künstlerischen und praktischen Fächern. Zwischen beiden, Klassen- und FachlehrerInnen, findet ein ständiger Austausch statt, um den Unterricht und die Entwicklung der Kinder gemeinsam zu gestalten, so Talita Meloni.
Então, na nossa escola...
An unserer Schule, einer öffentlichen Schule, genießen wir pädagogische Autonomie. Unser Lehrplan ist der Waldorf-Lehrplan, verfasst und geschützt vom brasilianischen Waldorf-Schulverband. Wir haben einen angepassten Bildungsplan. Da wir eine öffentliche Schule sind, haben wir aber auch den Lehrplan, der vom städtischen Schulsystem vorgegeben und gefordert wird. Daher muss auch innerhalb unserer Schule ein Dialog stattfinden, ob es uns gefällt oder nicht. Denn es gibt viele Unterschiede an einem Ort. Vielfalt ist von Anfang an vorhanden, verstehen Sie? Wir haben einen Lehrstuhl für öffentliche Schulen und einen für Waldorfschulen. Dieser Dialog findet also ständig statt und das ist im Lehrplan nicht anders. Was muss ein 7-jähriges Kind im ersten Jahr lernen? Okay, wir verlangen die nationalen Richtlinien des nationalen Lehrplans im ersten Jahr. Und wo finden wir einen gemeinsamen Ausgangspunkt? Als Erwachsene versuchen wir, an jeder Ecke Abstriche zu machen, damit der Lehrplan den Bedürfnissen der Kinder gerecht wird.
Jede Klasse hat hier ihren eigenen Jahreszeitentisch. Einen Ort, an dem die Kinder den Rhythmus der Natur beobachten und gestalten. Was sich von außen zeigt? Keine einheitliche Fassade, keine zentralisierte Schulstruktur. Stattdessen ein Gelände, das wie ein kleines Dorf funktioniert. Räume zum Ankommen, zum Spielen, zum Lernen, zum Arbeiten. Alles verteilt über mehrere Ebenen, aber klar miteinander verbunden. Auch die Räume für die Jüngsten liegen nicht isoliert. Eine kleine Hütte mit Holzschild Sala Maria Meerkamp steht etwas nach hinten versetzt. Davor ein Tisch mit Pflanze, eine Hake lehnt am Stuhlbein. Die Tür steht offen. Daneben laufen Kinder auf einem Steg, begleitet von zwei Erwachsenen. Mertes Garuba Kombat arbeitet hier seit über 20 Jahren. Erst war sie Klassenlehrerin, inzwischen gehört sie zum Leitungsteam der Schule. Mertes führt mich durch das gesamte Haus, Raum für Raum. Man spürt, wie vertraut ihr jeder Winkel ist und wie sehr sie mit diesem Ort verbunden ist.
Ich sage immer, wenn jemand die Waldorfpädagogik nicht kennt und direkt in den Kindergarten kommt, dann ist er sofort verliebt. Das ist überall so. Schau mal, wir haben hier diesen besonderen Kontakt zu den kleinen Kindern. Für mich ist das wie ein Stück Himmel. Deshalb sagen wir hier oft, hier im Kindergarten sind wir im Paradies, im Himmel. Auch in der Küche ist das so. Die Küche ist da oben, also vom Himmel. Das Essen kommt von oben aus der Küche und wir verteilen es hier gemeinsam, die LehrerInnen und die KindergärtnerInnen. Schau, da steht ein großer Tisch und es gibt Platz für alle. Die Kindergärtnerin sitzt in der Mitte und verteilt wie in einer großen Familie. Hier wird oft gebacken. Kuchen, Brot oder kleine Dinge. Popcorn, bei uns heißt das Pipoca oder ein Saft. Alles, was man mit kleinen Kindern machen kann. Etwas Süßes, etwas Salziges, manchmal auch Plätzchen zu Weihnachten. Das gehört alles dazu.
Waldorfperspektiven.
In dieser Schule entstehen Verbindungen zwischen Musik, Geschichte und Geografie, zwischen Körper und Bewusstsein. Die Schule in den grünen Hügeln von Nova Friburgo, 2,5 Stunden nördlich von Rio de Janeiro, ist eine öffentliche Schule, die sich an den Prinzipien der Waldorfpädagogik orientiert. Hier ist der Unterricht ein lebendiger Prozess, der sich mit dem Leben der Kinder und mit der Kultur des Landes verbindet. Wenn gefeiert wird, dann nicht nur, weil es im Kalender steht, sondern weil jedes Fest eine Gelegenheit ist, Geschichte zu begreifen und Gemeinschaft zu erleben. Für Talita ist das kein Zufall. Ihre SchülerInnen beschäftigen sich zur gleichen Zeit mit der Geografie Afrikas, mit den kulturellen Wurzeln vieler dieser Klänge und Bewegungen.
Steiner schlägt WaldorflehrerInnen bereits vor, sich mit der Kultur, der Geografie und dem Gebiet zu verbinden, in dem ihre SchülerInnen leben. Dies ist bereits eine Säule der Pädagogik. Im Falle Brasiliens und in unserem heutigen Fall versuchen wir, im kontinentalen Kontext Brasilien zu verstehen, wie diese verschiedenen Erscheinungsformen mit dem im Dialog treten, was für jede Entwicklungsstufe notwendig ist. Wann also nährt die Begegnung mit Capoeira die Seele eines Kindes oder Jugendlichen? Wann verbinden Samba und Karneval die Seele eines Kindes oder Jugendlichen mit seinem Territorium? Es geht darum, eine Nahrung zu finden, die vielfältig, reichhaltig sowie nachhaltig ist. Wir haben viel Soul Food und ich denke, die größte Herausforderung besteht heute darin, den richtigen Moment zu finden, in dem dieses Essen gut und sinnvoll ist.
Onde os bichos sentem e sentindo vivem, onde o ser humano, tendo em si a alma, abrigou o espírito.
Die Kinder an dieser Schule kommen aus ganz unterschiedlichen Stadtteilen und Lebensrealitäten. Und doch verbindet sie hier ein gemeinsamer Alltag. Einer, in dem Lernen nicht nur bedeutet, zu lesen und zu schreiben, sondern die Welt mit allen Sinnen zu erfahren. Im Rhythmus des Tages wechseln Sprache, Musik, Handwerk und Bewegung. Die Lehrerinnen und Lehrer erzählen Geschichten, malen mit Wachsfarben, singen, formen, pflanzen. Technik und Bildschirm sind hier noch kein Thema. Stattdessen Erde, Holz, Wolle und Farbe. Mauricio Dalaiju koordiniert dieses Waldorfprojekt aus der Stadtverwaltung. Er bringt Musik, Theater, Zirkus und handwerkliche Aktivitäten in die Schule. Auch begleitet er die Schule und achtet darauf, dass Unterricht, Kunst und Handwerk im Geist der Waldorfpädagogik gestaltet werden.
Das heißt, bei der Auswahl der Fachkräfte wählen wir gezielt Menschen aus, die bereits Kenntnisse in der Waldorfpädagogik haben oder sich aktiv darin ausbilden lassen. Es sind Lehrerinnen und Lehrer, die an den sogenannten vierjährigen Seminaren teilnehmen oder diese Ausbildung schon abgeschlossen haben. Viele von ihnen bringen Erfahrungen aus anderen Schulen mit, in denen sie zuvor gearbeitet haben. Und das spürt man. Die Gesten, die Haltung, die Art und Weise, wie sie ihren Unterricht vorbereiten und gestalten, sind auf die individuelle Entwicklung jedes einzelnen Kindes abgestimmt. Jede Stunde, jeder Kontakt ist bewusst geformt. Immer mit dem Blick darauf, wie sich das Kind als Mensch entfalten kann.
A mamãe de João preparava lanches deliciosos. E entre tantas coisas, preparava maçãs para o João comer.
Die Gebäude der Escola Cecilia Meireles sind in einem offenen Kreis angeordnet. Besonders schön gestaltet sind die Räume des Kindergartens. Dort lernen Kinder ab 3 Jahren, bevor sie in die Klassen 1 bis 9 wechseln. Der pädagogische Schulverein Cecilia Meireles sorgt dafür, dass typische Materialien der Waldorfpädagogik, etwa Bienenwachs, Wachsmalblöcke oder Hefte, finanziert werden können. Der Verein wird von Eltern, LehrerInnen, FreundInnen und UnterstützerInnen getragen, die gemeinsam Spenden und Aktionen organisieren. Immer wieder geht es um die Frage, welche Materialien zur Schule und zum Leben der Kinder passen. Talita beschreibt es aus ihrer Sicht.
Es gab ein Debatt, das deveria ser usado e que faz parte do território.
Im Kunsthandwerk suchen wir den Dialog mit der natürlichen Umgebung, in unserem Fall hier, weil wir einen Einfluss haben. Wir leben im Südosten des Landes mit einem sehr starken europäischen Einfluss. Dieser Dialog findet nicht in Bezug auf die Materialien statt, sondern eher darüber, was man tun soll. Sie nähen zum Beispiel in der 5. Klasse Socken, sie häkeln Bezüge, Flötenbezüge. Letztes Jahr war ich Kunstlehrerin in der 9. Klasse und gemeinsam mit der Kunstlehrerin habe ich versucht, die künstlerischen Inhalte, an denen wir arbeiten, indigene Kunst, mit Grafikdesign und Druck zu verbinden. Sie arbeiten also mit indigener Grafik, dem gesamten Prinzip der Kultur der UreinwohnerInnen, und wir haben das in einen Druck übertragen. Auch hier sucht jede Lehrkraft diesen Dialog basierend auf ihrem eigenen soziokulturellen Kontext. Denn das ist alles. Jede Lehrkraft bringt ihre eigene Kultur, seine wahre Identität mit. Es gibt keine Möglichkeit, sie voneinander zu trennen und diese Verbindungen zu suchen, oder? Manche sind offensichtlicher, für andere müssen wir härter arbeiten.
In der Schule zeigt sich immer wieder eine Rückbesinnung auf indigene und afrikanische Wurzeln. Sprachen, Lieder und Geschichten dieser Kulturen fließen in den Unterricht ein als lebendige Erinnerung daran, woher viele der Kinder, ihre Familien und die Traditionen des Landes stammen. So wird Lernen auch zu einem Akt des Wiederentdeckens, ein Bewusstwerden dessen, was in der Geschichte oft verdrängt wurde, ein neues Verankern kultureller Identität im Alltag. Fabienne Ressen de Moura ist Lehrerin der 4. Klasse. Sie erzählt im Unterricht Geschichten aus der nordischen Mythologie und aus den Traditionen der indigenen Völker Brasiliens.
Wir versuchen, diese Stimmen hier in unserer Umgebung wieder zum Klingen zu bringen. Zum Beispiel die Schöpfung der Welt in der Mythologie der Tupi-Guarani. Sie zeigt eine ganz andere Beziehung zwischen Mensch, Natur und Ursprung. Auch lokale Geschichten aus unserer Region gehören dazu, wie die Legende von Mano Branca aus Friburgo. So verbinden wir die großen Mythen der Welt mit den Geschichten, die ganz nah bei uns sind. Ein weiterer wichtiger Teil ist die afrikanische Kultur. Wir bringen ihre Sprachen, Lieder und Bilder in den Unterricht ein. Viele afrikanische Wurzeln leben im brasilianischen Portugiesisch weiter, in Wörtern, Ausdrücken und Bräuchen, die wir täglich verwenden, oft ohne es zu wissen. Besonders die Bantu-Sprachen haben unsere Sprache geprägt und darüber sprechen wir mit den Kindern. Seit einigen Jahren gibt es ein wachsendes Bewusstsein dafür, diese Ursprünge wieder stärker sichtbar zu machen, sowohl die indigenen als auch die afrikanischen. Es geht darum, unsere kulturellen Wurzeln zu erkennen, zu würdigen und sie als Teil unseres Alltags und unserer Identität zu leben.
Auch die Geschichte des Ortes trägt Spuren vom Wandel. Früher stand hier eine Kaki-Plantage, gegründet vom japanischen Auswanderer Tohoro Kasuga. Noch heute steht in der Mitte des Schulgeländes ein alter Kaki-Baum, ein lebendiges Symbol für die Anfänge des Ortes. Das älteste Gebäude der Schule, ein kleines Häuschen, in dem heute das Büro untergebracht ist, stammt noch aus dieser Zeit. Rund um ihn hat sich die Schule organisch entwickelt. Ein Kreis aus Gebäuden, aus Holz und Lehm gebaut, hell gestrichen, offen zur Landschaft hin. Die Waldorfpädagogik kam in den 50er Jahren nach Brasilien. Zunächst als Import aus Europa. Doch im Laufe der Jahrzehnte hat sie sich hier grundlegend verändert. Heute sprechen viele PädagogInnen von einer Brasilianisierung der Waldorfbewegung. Es geht nicht mehr darum, ein mitteleuropäisches Konzept zu übernehmen, sondern es an die eigene Kultur, Geschichte und Gesellschaft anzupassen. Seit 2008 verpflichtet sogar ein nationales Bildungsgesetz, alle Schulen, indigene und afro-brasilianische Kultur im Unterricht zu behandeln. Die Pädagogik kommt nicht von außen, sie wächst aus der Mitte der Gesellschaft, verbunden mit Sprache, Musik und der Geschichte des Landes. Beatriz Canela Borges.
Oh ja, das war ein Prozess, der gerade im Gange war. Schon mit Beginn der Waldorfpädagogik war klar, dass vieles von dem, was in Deutschland geschah, wiederholt werden musste. Aber zum Glück. Die Leute haben viel studiert, genau hingeschaut und verstanden, dass wir dieses Brasilianische in die Waldorfpädagogik einbringen mussten. So war es. Viel Studium, viel Beobachtung, ein hoher Anspruch. Heute haben wir indigene Kultur, afrikanische Kultur und alle Völker, die die brasilianische Kultur ausmachen, in der Schule. Mit der gleichen Stärke, mit der gleichen Schönheit wie damals, als es nur Deutschland gab. Das war also ein Schritt, ein sehr wichtiger Schritt, damit mehr Menschen diese Pädagogik kennenlernen. Keine Pädagogik, die importiert und aufgezwungen wurde, sondern eine Pädagogik, die es kann. Denn das ist die Grundlage. Wir verstehen das wirklich so. Sie hat eine sehr tiefe, sehr ernste Schönheit, ist aber jetzt an unsere brasilianische Kultur angepasst und angemessen für den geografischen Ort, wo wir uns befinden.
Wie eine Pädagogik in einem neuen Land ankommt, zeigt sich nicht zuerst in großen Konzepten, sondern in kleinen Unterschieden, in Sprache, Gästen und Gewohnheiten. Viele Elemente der Waldorfpädagogik stammen aus einer mitteleuropäischen Kultur. Wenn sie in Brasilien angewendet werden, stoßen sie auf eine andere Realität. Mit eigenem Klima, anderen Festzeiten und einer lebendigen Vielfalt an Traditionen. Die Anpassung dieser Rituale und Formen ist ein Prozess, der bis heute andauert. Mertes beschreibt, wie sich das in ihrem Alltag zeigt.
Manchmal hatte ich das Gefühl, ich kenne die deutsche Kultur ja schon ganz gut, aber dann war doch immer etwas, das sich schief oder eckig angefühlt hat. Etwas, das nicht so richtig zu uns passt. Nicht inhaltlich oder von der Pädagogik her, sondern kulturell. Bis heute sagen wir in Brasilien manchmal scherzhaft, das ist aber sehr Alemão, also sehr deutsch. Das hat sich bis heute ein bisschen so gehalten.
Denn die erste Waldorfschule in Brasilien, in Sao Paulo, gibt es ja schon seit über 50 Jahren und trotzdem suchen wir immer noch nach dem, was für uns wirklich brasilianisch ist. Zum Beispiel das Laternenfest. In Deutschland ist es am Ende des Jahres, aber bei uns im Juli. Wir mussten herausfinden, wie wir das umdeuten, was es für uns bedeutet. Wir fragen immer wieder, was steckt da eigentlich kulturell dahinter? Was können wir davon übernehmen und was nicht? Wir versuchen immer, die Waldorfpädagogik brasilianisch werden zu lassen. Denn die Pädagogik an sich ist wunderbar, sie hat Sinn. In jedem Jahreslauf, in jeder Entwicklungsphase. Aber die kulturellen Dinge, die wollen wir anpassen. Ein einfaches Beispiel? Handarbeit. In Rio de Janeiro kann man keine Wollsocken stricken. Es ist viel zu heiß, man würde darin gekocht. Also nehmen wir Baumwolle und wir stricken etwas anderes. Das ist eine Kleinigkeit, aber solche Dinge gibt es viele. Wir probieren immer mehr und mehr brasilianisch zu sein.
Das Schulkonzept folgt der Waldorf-Idee und ist doch so tief brasilianisch. Hier entstehen Formen, die sich mit Klima, Kultur und Alltag verweben. Feste, Rhythmen und Materialien werden nicht übernommen, sondern verwandelt. Was in Deutschland mit Kerzen und Laternen geschieht, lebt hier im Licht des Julis. Und wo Wolle zu heiß wäre, greifen Kinder zu Baumwolle, zu Bambus, zu Farbe. So wird Waldorf-Pädagogik nicht importiert, sie wächst aus dem Boden, auf dem sie steht. Auch in Deutschland lässt sich aus dieser Haltung etwas lernen. Die Erfahrungen aus Brasilien zeigen, wie lebendig eine Pädagogik werden kann, wenn sie sich nicht auf Herkunft oder Tradition beschränkt, sondern sich auf das Gegenüber einlässt. Auf Kinder, Orte, Geschichten. Denn die Frage, wie Unterricht, Rituale und Feste gestaltet werden, stellt sich überall neu. Sie fordert dazu auf, nicht nur Inhalte zu übertragen, sondern Haltungen. Und sie erinnert daran, dass Waldorfpädagogik kein abgeschlossenes Konzept ist, sondern eine Bewegung, offen für die Welt, in der sie stattfindet.
Na nossa escola, nós somos uma escola pública.
Unsere Schule ist eine öffentliche Schule. In Brasilien ist das öffentliche Bildungssystem säkular. Auch an Waldorfschulen gibt es keine Religion, sondern Unterricht, eine kostenlose christliche Erziehung. Steiner hielt das für notwendig, nicht wahr? Bei der Gründung gab es einen solchen Vorschlag nicht. Aber er verstand, dass Kinder diese Nahrung ihr ganzes Leben lang brauchen. An unserer Schule gibt es, da es sich um eine öffentliche Schule handelt, keinen Religions- oder Religiositätsunterricht. Es gibt keinen speziellen Lehrer dafür. Ich verstehe jedoch, dass Religiosität den gesamten Lehrplan durchdringt. Sie ist interdisziplinär. Alle Rituale, alle erzählten Geschichten, der Jahreskreis der Feiertage, Ostern, Johannes, Michaelis, Weihnachten, werden in die pädagogische Praxis einbezogen. Das geschieht jedoch nicht isoliert, es sei denn, der Klassenlehrer versteht, dass er sich in diesem Moment einem bestimmten Thema widmen und dabei Religiosität einbringen kann. Wir versuchen jedoch, dies nicht als etwas Deplatziertes, sondern als etwas wirklich Sinnvolles zu betrachten. Insbesondere, weil wir Lehrer haben, die Christen, Evangeliken, Umbanda-Anhänger, Candomblé-Anhänger und Spiritisten sind. Und wir Schüler haben, die sich ebenfalls zu den unterschiedlichsten Religionen bekennen. Dieser religiöse Dialog ist also subtil und stärker mit der Kultur der einzelnen Völker verbunden. In der 5. Klasse sprechen wir über Hindus. In der 6. und 7. Klasse gibt es einen eher christlich geprägten Ansatz zu Rom und dem Mittelalter. Aber erst kürzlich habe ich mit ihnen über den Islam gesprochen. Und dann bringe ich kulturelle Elemente dieser Religion ein. In Bezug auf Religion und Religiosität ist die tägliche Ausübung von Spiritualität Teil des Alltags. Und es hängt auch stark vom jeweiligen Lehrer ab, wie er mit diesen Inhalten umgeht.
Am Jahreszeitentisch jeder Klasse spiegelt sich wieder, was draußen geschieht. Ob die Blätter fallen, ob es warm oder kalt ist, ob die Natur ruht oder neu erwacht. Die Jahreszeiten und ihre Stimmungen werden zum Bestandteil des Unterrichts und des sozialen Lebens der Klasse. Ein besonderer Ort auf dem Gelände ist die sogenannte Florestinha, der kleine Wald. Diesen Namen haben die Kinder selbst gewählt. Zwischen Bananenpflanzen und alten Bäumen der ursprünglichen Mata Atlantica, dem atlantischen Regenwald, entspringt hier eine Wasserquelle. Die Bananenpflanzen schützen die Quelle. Sie brauchen viel Wasser, helfen aber gleichzeitig, es zu reinigen. In diesem Bereich ist jede Arbeit verboten. Stattdessen wird dort gespielt, entdeckt und beobachtet. Was hier im Umgang mit der Natur erlebbar wird, prägt auch die Haltung im Unterricht. Beobachtung, Achtsamkeit und Beziehung. Das gilt nicht nur für Pflanzen und Tiere, sondern auch für die Kinder selbst. Mauricio beschreibt, was das im pädagogischen Alltag bedeutet.
In der Waldorfpädagogik achtet der Lehrer sehr genau auf die Besonderheiten der Entwicklung jedes einzelnen Kindes. Das ist ein zentrales Element. Wie macht man das? Indem man genau hinschaut auf das Kind, auf seine Bewegung, seine Gesten, seine Art zu tanzen oder zu sprechen. Man versucht, das Innere des Kindes zu verstehen, seine Fragen, seine Richtung. Jede Erziehung beginnt mit Fragen, die ganz individuell sind. Und man kann glauben, man habe eine Antwort gefunden, aber sie gilt immer nur für dieses eine Kind, in diesem einen Moment. Wichtig ist das Gleichgewicht, das jede Erziehung braucht, zwischen Kontraktion und Expansion, zwischen Rückzug und Öffnung. Jeder Lehrer nimmt dieses Gleichgewicht anders wahr, abhängig von seiner Erfahrung, seiner Persönlichkeit und seiner Beziehung zu den Schülerinnen. Deshalb ist die Rolle des Lehrers so entscheidend. Er muss die individuellen Bedürfnisse jedes Kindes erkennen und daraus den nächsten Schritt gestalten.
Wollen, fühlen, denken. Auf diese Weise beschreibt die Schule ihren Blick auf Lernen und Beziehung. Es geht darum, das ganze Kind zu bilden, nicht nur den Kopf. Und genau das macht die Cecilia Meireles Schule zu einer Besonderheit. Sie zeigt, dass Waldorfpädagogik nicht nur ein Privileg für einige wenige sein muss, sondern in der öffentlichen Bildung wirken kann. Offen, sozial und vielfältig. Beatriz Canela Borges.
Ser uma escola Waldorf. Publica.
Es gibt viele strukturelle Hürden, die überwunden werden müssen, damit mehr Menschen Zugang zur Waldorf-Ausbildung bekommen. Denn diese Pädagogik wurzelt in der Anthroposophie. Und wer sich darauf einlässt, trifft eine Entscheidung, die weit über den Beruf hinausgeht.
Waldorf-Perspektiven.
Das Gelände ist weitläufig, fast 7000 Quadratmeter mit Blick auf den Atlantischen Regenwald. Im Garten wachsen Kräuter und Bananenstauden und auf dem Pausenhof klingen Stimmen, die in der Sonne tanzen. Hier wird das Lernen selbst zum Lebensraum, ein Ort, an dem Bildung, Gemeinschaft und Natur sich berühren. Kunst ist in der Waldorfpädagogik kein Zusatz, sondern ein Weg zum Verstehen. Bevor Kinder lesen, rechnen oder schreiben lernen, begegnen sie dem Stoff über Rhythmus, Bewegung, Farbe und Klang. Das Künstlerische öffnet den Zugang. Es verbindet Gefühl und Denken, bevor die Übung beginnt. In Brasilien bedeutet das oft, Musik, Tanz, Zeichnung und Handwerk werden Teil des Lernprozesses, nicht eine Verzierung. So, sagt die Lehrerin der 5. Klasse, Gabriela Ribeiro Cordeira, entsteht eine Form des Lernens, die den ganzen Menschen anspricht. Kopf, Herz und Hand zugleich.
Ich bringe den künstlerischen Teil mit ein, der aus der Kunst kommt. Wir können den Inhalt auf eine ganz besondere Weise in die Kunst verwandeln. Der Inhalt fließt durch mich hindurch und gelangt zum Kind. Ich bringe ihn auf eine angenehmere und spielerische Weise ein und wir kommen zum Moment des Übens, des Lernens, des Inhalts selbst. Aber was vor dem Üben kommt, vor diesem eher trockenen Inhalt, ist der künstlerische Teil.
Candomblé ist eine afro-brasilianische Religion, die aus den Traditionen westafrikanischer Völker entstanden ist und in Brasilien über Jahrhunderte weitergelebt hat. Sie versteht die Welt als ein Beziehungsgeflecht zwischen Mensch, Natur und Geistwesen. Alles ist miteinander verbunden. Auch in der Waldorfpädagogik spiegelt dieser Gedanke eine Rolle. Lernen bedeutet, sich als Teil eines größeren Ganzen zu erleben, im Einklang mit Natur, Rhythmus und Gemeinschaft. Beide Ansätze teilen die Idee, dass Bildung mehr ist als Wissen. Sie ist ein Weg, die Welt innerlich zu verstehen. In dieser Schule ist Spiritualität weniger Stoff als gelebter Alltag. Sie fließt durch Geschichten, Feste, Gesten. Leise, aber beständig. Alles, was erzählt und gestaltet wird, hat einen inneren Klang. Der Unterricht folgt einem Atem. Bewegung und Ruhe Konzentration und Öffnung. Die LehrerInnen beobachten jedes Kind genau als individuelles Wesen, das sich entfalten will. Kunst, Musik und Handwerk öffnen den Weg zum Begreifen, bevor das Üben beginnt. Talita Meloni.
Das ist ein Thema, an dem wir das ganze Jahr überarbeiten werden. Mir ging es nicht darum, es auf diese Zeit zu beschränken. Es ist vielmehr wie Nahrung für die Seele. Es durchdringt die gesamte siebte Klasse, das ganze Leben eines 13-jährigen Kindes. Ich suchte deshalb eine Verbindung zum Maracatu Festival im Nordosten, einem sehr kraftvollen afro-indigenen Tanz. Ich brachte dieses Wissen mit, dieses Neue, das nicht zu unserer Region gehört, sondern mit unserer Kultur, unserem Territorium als Nation im Dialog steht. Und dann hörten sie die Maracatu-Geschichten von Königin Singa, der Königin von Angola, die kam, gebracht wurde, versklavt wurde und hier Königin blieb und daher von den Versklavten anerkannt wurde. Und heute wird sie gegrüßt. Sie wird im Maracatu-Tanz geehrt. Es ist also auch für jede Lehrkraft eine ganz individuelle Reise. Ich teile etwas, das mir in den Sinn gekommen ist, aber andere LehrerInnen werden herausfinden, was für sie Sinn ergibt. Ein weiteres sehr wichtiges Fest für uns und unsere Gemeinschaft ist das Junifest, das Johannesfest. Es ist reich an kulturellen Ausdrucksformen. Fast jede Klasse und ihre LehrerInnen präsentieren die Vielfalt des Landes durch Tänze und Gedichte. In diesem Sinne erfüllen die Feste die Funktion, die Identität der Menschen wiederzuerlangen.
Cumprem esse papel de reconectar com a identidade, né, do povo.
Alô, BI! Bota pra descer! Sai do chão, minha gente! É pra subir, é pra subir!
Por exemplo, São João é uma festa muito típica brasileira.
São João é, beispielsweise, ein typisch brasilianisches Fest. Wir bringen viel Folklore aus dem Nordosten Brasiliens ein, vor allem weil es in Rio de Janeiro eine Mischung gibt. Aber das steht einfach in Anführungszeichen. Ganz einfach, Karneval ist Teil unserer Kultur. Wenn wir also über São João sprechen, bringen wir natürlich viel aus dem Nordosten ein. Wir verstehen, dass es aus dem Nordosten kommt, aber eigentlich kommt es aus Brasilien, nicht wahr? Wenn die Kinder auftreten, bringen wir manchmal einen typischen Tanz oder Musik aus Afrika mit. Einen typischen Tanz oder Musik von den Ureinwohnern, einen typischen Tanz aus Brasilien. Und die Kinder lernen. Der Keim stammt zum Beispiel aus dem Amazonasgebiet. Aber wir haben ihn. Wir integrieren ihn ständig in das Geschehen. Und so ist für uns hier an der Cecília Meirelles Municipal School die Feier des São João die schönste, tiefgründigste und typischste Feier dieser Schule. Das ist es, ohne jeden Zweifel.
Bela, mais profunda, mais típica dessa escola é essa, sem sombra de dúvida.
Die Gebäude der Schule sind in drei Bereiche gegliedert. Eines für den Kindergarten, eines für die Klassen 1 bis 5 und eines für die Klassen 6 bis 8. Das Haus in der Mitte wurde durch eine großzügige Spende einer deutschen Unterstützerin, Maria Hossenkamp, finanziert. Sie stiftete der Schule ihr gesamtes Erspartes, um den Bau zu ermöglichen. Als Zeichen der Dankbarkeit trägt dieses Gebäude bis heute ihren Namen. Das Jahr ist voller Feste und jedes davon erzählt Geschichte. Wenn Trommeln erklingen, wenn Tanz und Farben den Hof füllen, dann verbindet sich Unterricht mit Erinnerung, Lernen mit Identität. In der Florestinha, dem kleinen Wald auf dem Gelände, treffe ich auch Fabiane Ressende Moura, Lehrerin der 4. Klasse.
Wir bleiben hier in Amerika und versuchen weniger aus Europa zu importieren. Wir bleiben hier in den Geschichten. Es gibt hier sehr reichhaltige Geschichten. Also vertiefen wir uns mehr in die afrikanische Mythologie als in die europäische.
Manche Gebäude des Schulgeländes sind einstöckig mit verputzten Wänden, Holzrahmenfenstern und rotgedeckten Satteldächern. Andere sind zweistöckig mit unverputztem Steinmauerwerk oder Lehmputz und sichtbaren Dachträgern. Kein Gebäude gleich exakt dem anderen. Die Architektur wirkt organisch gewachsen, funktional, angepasst an Gelände und Nutzung. Dazwischen befinden sich mehrere Freiflächen. Eine davon ist als Schulgarten angelegt. Parzellen mit Erde, Pflanzenreihen, kleine Einfassungen aus Holzleisten, einige Papaya-Bäume und Nutzpflanzen. Der Garten ist nicht repräsentativ, sondern in Gebrauch zwischen Didaktik und Praxis. Die Architektur erzählt von Entwicklung, Anpassung. Und genau diese gelebte Vielfalt beschreibt die Direktorin, als ich sie auf die heutige Zusammensetzung der Schulgemeinschaft anspreche.
Heute haben wir es also mit einem sehr vielfältigen Spektrum von Familien zu tun. Familien, die hierher kommen, weil sie Waldorfpädagogik wünschen, Familien, die kommen, weil sie eine öffentliche Schule brauchen und Familien, die kommen, weil sie Waldorfpädagogik an einer öffentlichen Schule wünschen. Diese Vielfalt beeinflusst auch, wie diese Menschen mit der Schule umgehen. Der Grad der Beteiligung und Interaktion mit der Schule hängt von diesem Segment ab. Eltern von öffentlichen Schulen, Eltern von Waldorfschulen und Eltern von öffentlichen Waldorfschulen. Wir haben also einen pädagogischen Verein, der hauptsächlich von Familien gebildet wird. Das war eine Errungenschaft und er wird jetzt 10 Jahre alt. Die Aufgabe dieses Vereins besteht darin, Familien, die eine Waldorfschule besuchen möchten, zusammenzubringen, einzuladen und zu versammeln. Sie treten diesem Verein bei und werden so Teil des Gremiums innerhalb der Dreiergemeinschaft, das die Waldorfschule im Rahmen einer öffentlichen Schule unterstützt und erhält. Auch an öffentlichen Schulen in Brasilien gibt es Gremien und rechtliche Mechanismen für die Beteiligung von Familien. Morgen findet beispielsweise eine Schulratssitzung statt, ein Gremium, an dem die gesamte Schulgemeinschaft vertreten durch Eltern, Lehrkräfte, Mitarbeiter und so weiter teilnimmt. Dabei werden Forderungen und Bedürfnisse vorgebracht, insbesondere solche, die eine Zusammenarbeit mit der Regierung erfordern.
Die Escola Cecília Meireles wurde 2004 gegründet, benannt nach der brasilianischen Dichterin und Pädagogin. Sie ist eine von wenigen kommunalen Schulen in Brasilien, die nach den Grundsätzen der Waldorfpädagogik arbeiten, unter öffentlicher Trägerschaft, aber mit pädagogischer Eigenständigkeit. Der Unterricht findet hier bis zur 8. Klasse statt. Lehrerinnen und Lehrer unterrichten im Team. Der Stundenplan kombiniert klassische Fächer mit Kunst, Handwerk, Landwirtschaft und Bewegung. Talita Meloni ergänzt.
Unsere gesamte Struktur, unsere gesamte Waldorfkultur, sie entspringt einer deutschen Struktur und ich habe im Laufe der Jahre Erfahrungen mit Menschen gemacht, die Schulen kennen oder europäische Waldorfschulen besucht haben. Das Erste, was sie hervorheben und was ich als das Unterscheidungsmerkmal einer Schule verstehe, ist die Pluralität und Vielfalt von Anfang an. Und was wirklich auffällt, ist die Gastfreundschaft und die Freude, präsent zu sein. Ich sehe, wie die Menschen davon fasziniert sind, weil sie etwas Lebendiges, Pulsierendes sehen. Ich sage nicht, dass es das dort nicht gibt. Aber Menschen, die aus dem Ausland kommen, betonen diese Freude, diese Spontanität, das Lebendige, die Präsenz hier. Inmitten von Freuden und Nöten. Wir sind hier, fest, stark und machen unsere Arbeit. Es ist nicht perfekt, nichts ist vollständig vorhanden, aber ich denke, das Wesentliche ist da.
Was die Lehrerin der 7. Klasse beschreibt, zeigt sich in vielen Momenten des Schulalltags. Dieser lebendige Organismus namens Escola Cecília Meireles bringt Unterschiedliches zusammen. Sprachen, Temperamente, Lebensgeschichten. Auch Inklusion spielt im Alltag eine große Rolle. Kinder mit besonderen Bedürfnissen, etwa mit Autismus, geistiger oder körperlicher Beeinträchtigung, werden individuell begleitet. Je nach Bedarf gibt es zusätzliche BetreuerInnen in den Klassen, die eng mit den Lehrkräften zusammenarbeiten. Hier entstehen aus diesen Unterschieden Formen von Gemeinschaft, die tragen. Mertes und das Kollegium verstehen ihre Arbeit als Teil dieses Ganzen. Eine Schule, die in Bewegung bleibt und in der Vielfalt kein Ziel sieht, sondern sie als Voraussetzung annimmt.
Und jetzt ist es so, dass manchmal die Familie sich so organisiert, dass sie wirklich von einem anderen Staat, also zum Beispiel von hier, von unserer Hauptstadt, von Rio de Janeiro, dann planen, dass sie in Nova Fribourg leben, wegen dieser Schule, der Cécile Meyret-Schule. Und die Cécile Meyret-Schule ist jetzt so groß, kann ich so sagen, und so stabil, schon mehr als 30 Jahre, dass sie wirklich etabliert ist. Ich wünsche mir, dass meine Kinder in dieser Schule lernen. Und für diesen Ort ist sie schon was Bezeichnendes. Jeder, die ganze Stadt kennt die Cécile Meyret-Schule und alle wissen, was Waldorf ist.
Die Escola Waldorf Municipal Cecília Meireles liegt am Rand von Teresópolis, eine Stadt im Bundesstaat Rio de Janeiro, etwa 90 Kilometer nordöstlich von Rio selbst. Eine Schule, die zeigt, dass Bildung auch im staatlichen Rahmen frei, sozial und lebendig sein kann. Hier beginnt der Unterricht nicht mit Glocke und Stundenplan, sondern mit Rhythmus, Klang und Bewegung. Kinder kommen aus allen Vierteln der Stadt, aus Handwerkerfamilien, aus einfachen Häusern, aus akademischen Familien. Sie begegnen einander in einer Atmosphäre, in der Lernen nicht nur den Kopf betrifft, sondern Hände, Herz und Sinne.
Ich bin wie die SchülerInnen. Es ist die erste und einzige Schule. Aber ich habe mit Menschen zu tun. Mein Mann ist ebenfalls Lehrer an einer öffentlichen Schule und was er sagt, das unterschreibe ich. Hier haben wir Zeit, dieses Netzwerk aus Bindungen und Zuneigung aufzubauen. Die Möglichkeit, lange Zeit mit Menschen zu verbringen und ein wichtiger Teil ihres Lebens zu sein, hält mich hier. Es ist anders. Wenn ich in jedem Zyklus oder Moment mit anderen Menschen zu tun hätte, würde ich das auch gut machen. Aber ich finde die Möglichkeit, diesen Zyklus kontinuierlich zu sehen, großartig. Das ist doch das Gesunde an der Waldorfpädagogik, oder? Zeit zu haben, mit Menschen und Dingen zusammen zu sein, oder?
Assim como a tua, sobre a luz do sol, ele paira fora na amplidão do espaço e nas profundezas da alma também. A ti eu suplico, ó Divino Espírito, que bênção e força para o aprender, para o trabalhar, cresçam dentro em mim.
Das war mit Waldorf Perspektiven der Podcast, der die Waldorfpädagogik neu denkt. Wir hören uns in 2 Wochen wieder und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Empfehlt gerne diesen Podcast und hinterlasst eine Bewertung bei der Plattform eure Wahl. Und falls ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, holt das gleich nach und verpasst keine weitere Episode. Ihr findet uns übrigens auch auf Instagram. Die Links zum Folgen findet ihr in den Shownotes. Eure Feedback, eure Themenvorschläge oder Gästeempfehlungen sind uns wichtig. Schreibt uns einfach an perspektiven@waldorfschule.de. Der Waldorf Perspektiven Podcast ist eine Initiative der Anlaufstelle Diskriminierungsfreie Schule des Bundes Freien Waldorfschulen. Wir freuen uns darauf, mit euch gemeinsam neue Impulse in der Waldorfpädagogik zu setzen. Bis zum nächsten Mal.
Waldorf Perspektiven. Säule der Demokratie. Teilhabe, Kultur und Vielfalt.